Wir müssen mal reden. Wie hört ihr diesen Satz? Wir müssen mal reden. Und sofort wird die Atmosphäre bedrohlich. Dunkle Gewitterwolken ziehen auf. Man zieht reflexartig den Kopf ein, weil es ja gleich Kritik hageln wird. Oder fühlt sich unvermittelt auf die Anklagebank gesetzt und sammelt schon mal ein paar Argumente, um sich zu verteidigen. Man kann diese vier Worte aber auch anders hören. Wir müssen mal reden. In meiner Kindheit und Jugendzeit war meine Familie jeden Sommer im Urlaub auf der Insel Rügen bei einem alten Pfarrersehepaar. Und dieses Pfarrersehepaar, das war sowas wie meine dritten Großeltern. Ich habe sie gemocht und geliebt. Als mein Lebensalter dann langsam zweistellig wurde, kam es immer mal wieder vor, dass dieser alte Pfarrer mich beiseite nahm: Wir müssen mal reden. Und dann hat er mich in sein Arbeitszimmer begleitet. Großes Zimmer, alte Möbel, ein Riesenschreibtisch, ehrfurchtgebietend. Aber dann setzte er sich zu mir, nicht hinter den Tisch, sondern zugewandt zu mir. Und dann fing er an, mit mir zu reden. Und es waren ernsthafte Gespräche, aber voller Zuneigung. Er hat mir mit meinem zarten Alter, mit den Flausen im Kopf, mit 11 Jahren, versucht, eine Perspektive zu vermitteln. Und, was ich ihm ganz hoch anrechne, er hat davon gesprochen, wo ich mit meinem Alter Korrektur brauche. Es kam alles zusammen. Viele dieser Gespräche sind mir bis heute in Erinnerung. Und ich kann das für mich nicht anders sagen, als dass Jesus durch diesen alten Pfarrer in mein Leben hineingesprochen hat. In Klammern, wahrscheinlich wäre ich heute nicht Pastor, wenn es diesen Mann nicht gegeben hätte. Gut, Jesus hat immer noch andere Wege, aber er war eine sehr, sehr zentrale Person in diesen ganzen Fragen für mich. Und ja, jedes Mal, wenn er dann in dem Urlaub irgendwann, wenn ich gerade dann dachte, jetzt aus dem Garten mir ein paar Kirschen zu holen, wenn er dann zu mir kam und sagte, wir müssen mal reden, dann spürte ich eine gewisse Anspannung. Aber auch irgendwie so eine Vorfreude, weil ich ja wusste, wer mit mir reden wird. Ich kannte ihn, ich liebte ihn. Und weil ich wusste, dieser Mann meint es gut mit mir und er wird mir Wichtiges sagen wollen. Ihr Lieben, ich habe den ganz starken Eindruck, dass Gott zu uns als Gemeinde der Kreuzkirche auch diese vier Worte sagt. Wir müssen mal reden. Ernsthaft, aber voller Zuneigung. Uns eine Perspektive zu weiten und gleichzeitig uns zur Korrektur zu verhelfen. Nun ist die Frage, worüber möchte denn Gott mit uns reden? Nun, über die Art und Weise, wie wir Selbiges miteinander tun. Oder vielleicht viel mehr noch über die Art und Weise, wie wir übereinander reden. Denn das ist es, was Gott oft schmerzt. Und ja, vieles, was wir so übereinander sagen, das geschieht aus Gedankenlosigkeit. Das ist nicht mit einer Absicht verbunden. Das passiert einfach so. Aber die Wirkung ist, es öffnet eine Tür für den Feind Gottes. Gott möchte mit uns reden, weil diese Tür für den Feind geschlossen werden soll. Weil wir sie schließen können. Deshalb, ihr Lieben, beginnt heute eine neue Predigtreihe. Die steht unter diesem Thema Worte, nur Schall und Rauch, Fragezeichen. Ja. Die Antwort ist wahrscheinlich ganz schnell gegeben. Natürlich, keiner von uns würde sagen, ja, Worte ist beliebig, ist vergänglich, vergiss es, was du sagst, ist wurscht. Wir wissen es alle, Worte sind nicht nur Schall und Rauch. Worte haben eine Macht. Zwei Beispiele aus einem anderen fernen Kulturkreis, damit es uns nicht zu dicht kommt. Erstes Beispiel: Donald Trump. Unter seiner Präsidentschaft haben wir ein bis dahin völlig unbekanntes Phänomen erlebt. Dieser mächtigste Mann der Welt hat doch tatsächlich jeden Tag seine Meinung zu irgendwas als Kurznachricht über Twitter allen zur Verfügung gestellt oder besser gesagt herausgehauen. Manches davon völlig unverblümt, anderes so, dass man sagt, das war jetzt nicht so diplomatisch. Und diese kurzen, ultrakurzen Nachrichten, die haben eine enorme Wirkung entfaltet. Es ist doch Wahnsinn, dass die Börse anfängt, nervös zu werden, weil ein Mann irgendeinen Satz per Twitter schreibt. Oder dass Richter plötzlich ganz verunsichert sind über ihre Rolle, ihre Entscheidungen, die sie eigentlich dem Gesetz verpflichtet zu treffen haben. Oder dass Politiker entweder innerlich applaudieren oder völlig entsetzt sind und sagen, wie kann das denn passieren? Zweites Beispiel. Martin Luther King. Dieser Baptistenpastor hat in seiner bekanntesten Rede seine Vision entfaltet von einer Gesellschaft, in der Menschen nicht mehr nach Hautfarbe und Rasse unterschieden werden, sondern sich auf Augenhöhe begegnen können. Als Geliebte und Geschaffene Gottes. I have a dream. Mit diesen Worten begann seine bekannteste Rede. Und diese Worte haben Millionen von Menschen inspiriert. Sie haben dafür gesorgt, dass die amerikanische Gesellschaft eine tiefgreifende Veränderung erlebt hat. Ja, Worte haben eine enorme Macht. Sie können als Waffe gebraucht werden. Sie können Schmerzen auslösen, Wunden zufügen, zerstören. Oder sie können aufbauen, inspirieren, Balsam auf Wunden sein, Schmerzen heilen und ermutigen. Bis hier, vermute ich, habe ich gar nichts Neues euch gesagt, oder? Denke ich mal so. Wir alle sind davon zutiefst überzeugt. Jeder hat 1000 Beispiele, die er jetzt noch anführen könnte und sagen könnte, ja, da habe ich das auch so erlebt. Worte sind echt zerstörerisch oder aufbauend. Könnten wir alles jetzt zusammentragen? Ich möchte nur eine Frage stellen. Wenn wir wissen, welche Macht Worte haben, welchen Schaden sie auslösen können oder wie heilsam sie sind, warum gehen wir dann mit unseren eigenen Worten oft so sorglos um? Warum unterschätzen wir oder ignorieren sogar ihre Wirkung? Also wer sagt, habe ich noch nie gemacht, habe ich noch nie unterschätzt, habe ich noch nie ignoriert, der dürfte auch noch nie betroffen oder verlegen Sätze wie diese gesagt haben. Oh, das tut mir leid, das wollte ich so gar nicht ausdrücken. Oder ich habe das doch einfach nur so dahin geredet. Oder nein, so wie du es gehört hast, so habe ich es wirklich nicht gesagt. Oder ich habe doch nur geredet, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Oder wenn ich könnte, würde ich diese Worte zurückholen. Ihr Lieben, ein Wort einmal ausgesprochen kann nicht wieder zurückgeholt werden. Ich glaube, das ist das, was wir uns am wenigsten bewusst machen. Wir reden viel, aber jedes Wort ausgesprochen kann nicht wieder zurückgeholt werden. Ich habe es heute mit den alten Dingen, die ich schon mal gesagt habe. Vor Jahren, ich weiß nicht mehr, wie viele Jahre es her waren, habe ich mal in einer Predigt dieses Beispiel mit Federn benutzt. Einige nicken schon. Ich habe Geschwister gebeten, während der Predigt von der Empore oben mal so Federn regnen zu lassen. So. Und danach war die Aufgabe, sammelt bitte alle Federn wieder ein. Das ist unmöglich. Also vielleicht kann man das schaffen mit dem Staubsauger, jetzt hier ist ein kleines Areal, aber wenn die von oben alle runterfallen, ist das unmöglich. Wochen später noch kamen aus irgendwelchen Ritzen hier im Haus Federn oder von ganz anderen Orten, manche 2-3 Kilometer entfernt, da tauchten diese Federn wieder auf. Versteht ihr, unsere Worte sind wie solche Federn. Einmal ausgesprochen, können wir sie nicht wieder einsammeln. Wir haben keine Kontrolle in Anführungsstrichen mehr über sie. Wir können nicht sagen, oh, das mache ich ungeschehen. Sie sind in der Welt und sie wirken inspirierend, ermutigend, aufbauend, zerstörend, entmutigend, verletzend. Wir wissen, Worte sind nicht nur schallend Rauch. Aber wir verhalten uns oft genug so, als wären sie es. Ihr Lieben, ich möchte zu Beginn unserer Predigtreihe mit euch über ein paar Gedanken aus diesem sehr vollen und dichten Text des Jakobus nachdenken. Zugeben, wahrscheinlich habt ihr beim Lesen gedacht, oh, ist das düster. Also so einen pessimistischen Text am Sonntagmorgen, das muss ja vielleicht doch nicht sein. Die Zunge, das todbringende Übel, keiner hat sie im Griff und so. Lasst uns mal Schritt für Schritt an diesem Text entlang gehen. Jakobus beginnt ihn, werdet nicht in großer Zahl Lehrer, meine Brüder. Da ihr wisst, dass wir ein strengeres Urteil empfangen werden, denn wir alle verfehlen uns vielfach. Wenn jemand sich im Wort nicht verfehlt, so ist er vollkommen und fähig, auch den ganzen Leib im Zaum zu halten. Das ist doch überraschend, dieser erste Satz. Eine überraschende Warnung. Werdet nicht alle Lehrer. Ich vermute, wir denken jetzt alle, das Problem hätten wir ja gerne. Haben wir aber nicht. Also, was ist damit gemeint? Zur Zeit der Urgemeinde hatten die Lehrer in der Gemeinde, in den Gemeinden ein ganz hohes Ansehen. Es waren Autoritäten. Ganz ähnlich wie im Judentum auch. Pharisäer und Schriftgelehrte, das waren die, zu denen das Volk aufgeschaut hat. Das war die Personengruppe, von der sich das Volk Orientierung und Hilfe erwartet hat. Und offensichtlich ist in der Situation der Gemeinden, die Jakobus im Blick hat, das so gewesen, dass viele Leute gesagt haben, oh, ich möchte auch mal eine Gemeinde lehren. Ich will auch mal was zu sagen haben. Ich habe doch was auf dem Herzen und muss das jetzt kundtun. Und Jakobus wird vorsichtig an der Stelle. Nicht, weil er Lehre an sich nicht gut fände. Eher das Gegenteil. Er sagt, es ist nicht nur eine Frage des Ansehens, es ist vor allem eine Frage der Verantwortung. Denn die Lehre prägt die Gemeinde. Wenn es hier nicht stimmt, wackelt das Fundament. Und die Gemeinde ist des einzigen Mittels beraubt, das sie auf einem guten Weg halten kann. Und dann überrascht Jakobus ein zweites Mal und er sagt, denn wir alle, also auch er selbst als einer der großen Lehrer der Christenheit, denn wir alle verfehlen uns vielfach. Er, Jakobus, sagt, Leute, seid vorsichtig damit, selbst ich verfehle mich vielfach. Denn wer viel redet, hat viele Gelegenheiten, sich zu irren. Falls ihr euch nun fragt, ob ich diese Predigt nicht doch lieber in meinem Büro für mich selber halten sollte, ich halte sie für mich. Aber Jakobus hat nicht nur die Lehrer und Prediger der Gemeinden vor Augen. Er denkt Tatsache an seine ganzen Gemeinden. Denn wenn wir ehrlich sind, in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen, dann geschieht es doch fast automatisch, dass wir andere auch mal belehren wollen, dass wir andere korrigieren, dass wir Dinge bewerten und beurteilen. Was ist am 20. November diesen Jahres? Das ist eine fromme Antwort, Buß- und Bettag. Nee, glaube ich nicht. Ganz profan. Am 20. November startet die Fußball-WM in Katar. Ja, soll es geben. Also ich freue mich auf die Zeit nicht wegen der vielen Fußballspiele. Nein, Spaß beiseite. Fakt ist, dass in diesen Wochen wir Folgendes erleben werden, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Es wird in diesen Wochen ab dem 20.11. wieder 80 Millionen Bundestrainer geben, die alle ganz genau wissen, was Hansi Flick hätte besser machen sollen. Achtet mal drauf. In Deutschland sind wir in der glücklichen Lage, nicht nur 80 Millionen Bundestrainer zu haben, sondern seit 2,5 Jahren haben wir auch 80 Millionen Virologen unter uns. In jedem von uns steckt ein kleiner Christian Drosten. Also, was haben wir alles uns aufgeregt? Was wissen wir alles? Wo sind wir überall die Fachmänner dafür? 80 Millionen Virologen. Und dann gibt es noch die Berliner. Ich bin selbst ein Berliner, von daher ist das gut möglich, dass ich das jetzt sagen darf. Wir Berliner, wir sind schon ein sehr spezielles Völkchen. Also, wir haben einfach zu allem eine Meinung. Es gibt kein Thema, zu dem wir keine Meinung haben. Und diese Meinung, die wir haben, die müssen wir aber auch sofort kundtun. Wir hauen sie einfach raus. Wir reagieren sofort. Keiner kann uns vorwerfen, es dauert lange, bis wir reagieren. Und das Ganze nennen wir authentisch. Wir Berliner, wir sind so authentisch. Wir haben unser Herz auf der Zunge. Aber eigentlich, ihr Lieben, eigentlich fällt es uns nur unendlich schwer, das, was wir nicht verstehen oder das, was wir nicht gutheißen, einfach einmal nur auszuhalten. Nicht zu kommentieren, nicht gleich gegenzuschießen, nicht gleich zu verbreiten, nicht hast du gehört, einfach nur hinzunehmen. Denn wir wissen ja, wie es besser geht. Merkt ihr, jetzt kommen wir dem schon relativ nahe, was Jakobus seinen Gemeinden sagte, warum er sie gewarnt hat: Werdet nicht alle Lehrer, fangt nicht an, andere zu belehren, vielleicht in Dingen, wo ihr gar nichts versteht. Denn wir alle verfehlen uns vielfach. Darf ich dich persönlich fragen, ist dir das bewusst? Wann hast du eigentlich zum letzten Mal etwas Verletzendes, Ungutes, Halbwahres oder Falsches zu jemandem gesagt oder über jemanden? Überleg mal kurz, wann ist es zum letzten Mal passiert? Wenn dir jetzt in diesem Moment spontan nichts eingefallen ist, bitte verzeih mir, dann vermute ich mal, vielleicht könnte hier dein blinder Fleck liegen. Dass wir gar nicht mehr merken, was wir sagen. Denn wir alle verfehlen uns vielfach, wenn es um Worte geht, um unser Reden. Elim Jakobus entfaltet diesen Gedanken und geht den nächsten Schritt mit 3 ganz simplen Beispielen. Beispiele sind ja immer gut. Also wird er als erstes von den Pferden reden. Pferde kriegen Zaumzeug ins Maul und darüber werden sie gelenkt und ihre Kraft wird nutzbar. Das ist wahrscheinlich nicht mehr so ganz der Lebenshintergrund der allermeisten von uns. Wer hat ein Pferd zu Hause in der Garage? Keiner. Vielleicht würde Jakobus in unseren Tagen schreiben: Denkt doch mal an das Steuerteil eines Autos. Da drin ist ein Chip. Dieser Chip ist so winzig klein und der beeinflusst alle Vorgänge im Auto. Sein zweites Beispiel ist das der Schiffe. Damals nur Segelschiffe. Harte Arbeit. Aber egal wie groß das Schiff war, wie rau die See war, wie stark der Wind war, die Richtung hat das Schiff nicht durch Wind oder See bekommen, sondern durch ein winzig kleines Ruder im Vergleich mit diesem großen Schiffskörper. Und das war im Verborgenen unter der Wasseroberfläche. Ist heute noch so bei den Schiffen. Das, was er hiermit sagen will, mit diesen beiden Beispielen: Kleines und Verborgenes hat eine große Auswirkung. Wenige Worte können viel auslösen. Unscheinbare Worte können viel auslösen. Aber auch das, wer das Kleine beherrscht, der beherrscht auch das Große. Der kann das Ruder in die richtige Position bringen. Und dann nimmt er ein drittes Beispiel. Siehe, ein kleines Feuer. Welch großen Wald zündet es an? Hier geht es nun nicht mehr um große Auswirkungen, sondern um verheerende Folgen. Das ist uns ja, denke ich, noch ganz vor Augen. Die Waldbrandsaison in diesem Jahr, das war katastrophal. Vielleicht erinnern wir uns gerade noch an die großen Waldbrände, Treuenbrietzen, Elbe-Elster, Grunewald auf dem Munitionsplatz. Aber es gab in Brandenburg allein in diesem Sommer mindestens 490 Waldbrände. In wenigen Monaten. Und wisst ihr, was das Tückische an so einem Waldbrand ist? Die Gefahr ist nicht gebannt, wenn das Feuer gelöscht ist. Es kann hier und da unterirdische Brandnester geben. Wenn die Feuerwehr diese nicht aushebt, nicht vorher entdeckt, braucht es nicht viel und der Brand fängt von neuem an zu lodern. Und wir merken dieses Bild, was Jakobus damals vor 2000 Jahren benutzt hat, was uns deutlich vor Augen steht, das ist auch eine Aussage für uns in diesem Zusammenhang. Die Worte allein, die so verletzend wirken, sind gar nicht das Hauptproblem. Es geht eine Etage tiefer. Es sind dein und mein Herz. Und die Frage der kommenden Woche wird sein, Herr, zeig uns diese verborgenen Brandnester in unseren Herzen. Heiliger Geist, du bist der beste Feuerwehrmann. Was du bringst, ist heiliges Feuer, nicht zerstörendes. Bitte stöbe in mir diese Brandnester auf. Lass mich erkennen, wo sie sind und lösch sie. Wenn ihr vorhin die Folien aufmerksam gelesen habt, dann werdet ihr als Thema dieser Predigt gefunden haben, warum darüber reden, ein kleiner Blick hinter die Kulissen. Ich möchte an dieser Stelle vorsichtig diesen Blick hinter die Kulissen mal wagen und mal nur drei Dinge heute herausgreifen, die mir in unserer Gemeinschaft immer und immer wieder begegnen. Und ja, auch ich selber bin da mit enthalten. Es ist nichts, was ich belehrend weitergebe, sondern was ich beschreibe. Das Erste, ich entdecke immer wieder, dass wir, um unserer Meinung oder unserem Schmerz Gewicht zu verleihen, bestimmte Formulierungen im Gespräch miteinander gebrauchen. Zum Beispiel diese. Und das sehen übrigens ganz viele ganz genauso wie ich. Habt ihr euch erkannt, die jetzt gelacht? Also, diese Formulierung. Ich frage dann immer nach, wenn ich das höre und sag mal, wie viele sind es denn? Sag mir doch einen Namen, damit ich Gespräch suchen kann, damit ich etwas klären kann, weil es wichtig ist, dass Dinge, die verletzen, Dinge, die quer liegen, ausgeräumt werden können. In aller Regel höre ich dann, darf ich dir nicht sagen. Wisst ihr, da bleibt dann nur das Gefühl zurück, entmutigt zu sein. Und gebundene Hände zu haben und dafür auch noch verantwortlich zu sein. Es ist ganz schwierig mit solchen Andeutungen, und wie gesagt, wir benutzen sie immer wieder, mit solchen Andeutungen gut umzugehen, weil man aufgrund dieser Andeutung eben gar nichts klären kann. Zweites Beispiel. Ich erlebe, dass wir gelegentlich zu Deutungen im Vorübergehen greifen. Dieser Dienst hat sich totgelaufen, zum Beispiel. Soll dann wohl heißen, hier gibt es zurzeit gerade ein Problem. Aber es wird gesagt, totgelaufen. Und dann ist die Frage, was macht das mit den Geschwistern, die sich an dieser Stelle immer noch engagieren, ihre Liebe, ihre Zeit, ihr Herz reingeben? Was macht so eine Äußerung, so ein Urteil mit ihnen? Baut das ihren Glauben auf? Oder zieht es ihnen nicht eher den Boden oder den Füßen weg? Und was würde Jesus eigentlich zu dieser Deutung sagen? Würde er zustimmen oder sagen, ja, hat sich totgelaufen? Ist der Jesus sagt immer wieder, dir geschehe nach deinem Glauben. Und was er mit dieser Aussage auch meint, ist doch dieses. Was wir aussprechen, das prägt unseren Glauben und den unserer Geschwister. das ist nicht neutral. Baut es auf oder zerstört es Glauben? Und das dritte und letzte Beispiel für heute. Ich habe es mehrfach wiederholt, diesen Satz von Jakobus, wir alle verfehlen uns vielfach. Wir alle, ausnahmslos, jeder, der heute hier sitzt und am Livestream zuschaut. Herzlichen Glückwunsch, willkommen im Club derer, die sich ständig verfehlen. Deshalb haben wir die Gnade Jesu. Halleluja. Die Frage ist nur, auf dem Hintergrund, dass wir uns alle verfehlen, warum wiegen unter uns manche Sünden schwerer als andere? Wir machen da so einen gewissen Unterschied. Und ganz beliebt ist alles das, was in dem Rahmen Beziehungen läuft, ganz wichtig zu nehmen. Aber wer kümmert sich schon darum, ob das eigene Herz neidisch oder geizig ist? Warum wiegen bestimmte Sünden schwerer als andere? Warum zeigen wir innerlich auf Geschwister, die gescheitert sind? Oder reden über sie? Oder gehen ihnen vielleicht aus dem Weg? Oder zeigen ihnen sogar unsere Missbilligung? Ihr Lieben, ich weiß von einigen, die daran sehr gelitten haben und leiden, dass wir so mit ihnen umgegangen sind und umgehen. In diesem Zusammenhang habe ich neulich einen hervorragenden Satz gelesen, den will ich euch nicht vorenthalten. Verurteile niemanden, nur weil er anders sündigt als du. Verurteile niemanden, nur weil er anders sündigt als du. Kehren wir nochmal zu Jakobus zurück. Wenn jemand sich im Wort nicht verfehlt, so schreibt er, so ist er vollkommen, aha, und fähig, auch den ganzen Leib im Zaum zu halten. Mit anderen Worten, er sagt, wer sein Reden in guten Bahnen halten kann, der kann auch alle anderen Bereiche seines Lebens ordnen. Steile Aussage, oder? Ist das so? Trifft das zu? Gegenfrage, wer von euch kennt solche Erfahrungen, wo er seine eigenen Worte einfach nicht zurückhalten kann? Also ich kenne das gut. Passiert mir immer wieder. Hauptsächlich in Gesprächssituationen, die so ein bisschen verfahren sind oder wo man merkt, die gefühlte Raumtemperatur klettert so ein bisschen hoch. In aller Regel weiß ich dann sehr genau, ich sollte schweigen. Jedenfalls nicht das sagen, was mir gerade durch den Kopf geht. Ich weiß das. Mir ist das sonnenklar. Und innerlich sage ich auch, Jesus, jetzt will ich meine Klappe halten. Und mach den Mund auf und lass raus, was mir vorher durch den Kopf gegangen ist. Ihr Lieben, kennt ihr dieses irre, starke Verlangen, diese Worte endlich rauszubringen? Das muss doch mal gesagt werden. Und dieses Verlangen ist viel stärker als alles, was du in deinem Kopf irgendwie dagegenhalten kannst. Die ersten 15 Millisekunden danach fühle ich mich erleichtert. Millisekunden, tausendstel Sekunden. Endlich habe ich mal gesagt, was gesagt werden musste. Ab der 16. Millisekunde ist mir jedoch klar, dass das Ganze ein Fehlgriff war. Die Situation ist eskaliert. Ich habe Leute verletzt, enttäuscht. Ich habe nichts gekonnt. Aber dieses irre Verlangen, auszusprechen, darum sagt Jakobus hier, wer sein Reden in guten Bahnen halten kann, wer diesem Drang widerstehen kann, jetzt auch nochmal seinen Senf dazuzugeben, wer auch schweigen kann, der kann auch alle anderen Bereiche seines Lebens ordnen. Letzte Frage, wie gelingt das denn, die Worte in guten Bahnen zu halten? Ja, wenn man Jakobus fragen würde, zunächst einmal eine unbeschlechliche Diagnose, die Zunge kann kein Mensch bändigen. Das ist nicht sehr optimistisch. Und dennoch hat er einen Ausweg oder will den Blick wegbringen von unserem Nicht-Fähig-Sein auf den Weg, wie es gelingen kann. Er hat ja diese beiden Beispiele vom Pferd und vom Schiff gebraucht. Über das Zaumzeug lenkt der Reiter das Pferd, über das Ruder der Steuermann das Schiff. Pferd, also Reiter und Steuermann sind hier wie Bilder für Jesus. Jesus, der in dir und in mir lebt, in unserem Herzen. Jesus, der sagt, ich möchte gerne in dir Herr über deine Zunge sein. Ich möchte gerne derjenige sein, der dieses kleine Organ führt und leitet. Ich möchte gerne derjenige sein, der deine Worte filtern darf. Der deinen Worten meine göttliche, heilende, inspirierende Kraft geben darf. Ich möchte der Herr über dein Reden sein. Der Weg zur Veränderung geht also nicht hier über eine andauernde Selbstbespiegelung. Oder dass ich jeden Morgen sage, so, jetzt muss ich aufpassen. Ah, ich muss ständig dran denken, nichts Falsches zu sagen. Oh, das ist aber schwierig. Sondern es geht um eine neue Ausrichtung auf Jesus. Und zwar jeden Tag. Immer wieder neu. Das passiert nicht so im Vorbeigehen. Das ist nicht automatisch plötzlich da. Ich muss es wollen und suchen, mich auszurichten auf Jesus. Das ist sozusagen, ihr Lieben, ein lebenslanges Lernen. Ich schaue in begeisterte Gesichter. Das ist eine Zumutung, die Gott uns gibt. Lebenslanges Lernen. Hat er eine Ahnung, was das für uns bedeutet in unserer Zeit, wo wir alles sofort in vollem Umfang immer zur Verfügung haben wollen? Lernen ist schon schwierig und na, lebenslang. Was für eine Zumutung. Ihr Lieben, ja, ich kann davon leider nichts zurücknehmen. Es ist eine Zumutung. Gott ist nicht nur da, uns alles schön, weich und bequem zu machen, sondern an manchen Stellen fordert er uns heraus und fordert uns. Richte dich neu an mir aus, damit deine Worte nicht verletzen und zerstören. Und Gott will damit uns sagen, Leute, ihr werdet nie an diesen Punkt kommen. Nie. Sagen, das mit meinen Worten, das habe ich jetzt geklärt. Ich sage jetzt nur noch erbauliche Dinge. Ich verletze niemanden mehr mit dem, was ich sage. Ich habe auch keine negativen Gedanken mehr. Ich bin durch. Dieser Punkt wird nie kommen. Solange wie wir hier auf dieser Erde leben, hat der Heilige Geist alle Hände damit zu tun, uns vor Schlimmerem zu bewahren und wenn es gut geht, uns zu verändern zum Positiven. Wir werden also nicht rausgenommen. Es wird nicht der Punkt kommen, wo wir sagen, Hammer. Es bleibt ein lebenslanges Lernen. Dass ich mir bewusst mache und sage, Herr, ich will das annehmen. Ich will nicht einfach so leben und reden, wie es so ist, sondern ich bitte dich, dass du über meine Gedanken, über meine Worte, über mein Reden regierst. Ich bitte dich, dass du mir klar machst, wann ich in der Versuchung widerstehe, Ungutes, Unwahres, Oberflächliches, Verurteilendes, Liebloses, Polemisches zu sagen. Und wenn mir das wieder passiert ist, Herr, was wahrscheinlich jeden Tag geschehen wird, dann bitte ich dich, hilf mir, dass ich es erkenne und zu deinem Kreuz bringen kann. Herr, ich schaffe das nicht alleine, aber ich will lernen, Worte des Lebens zu reden, so wie es dir entspricht. Das ist die Zumutung Gottes für uns. Und so auf Jesus auszurichten. Und wenn wir uns darauf einlassen, wird unser Reden klarer und wahrhaftiger werden. Das meint Jakobus mit vollkommen. Nicht fehlerfrei, lupenrein, perfekt, super, sondern ausgerichtet auf Jesus. Auf den, der vollkommen ist. Und ihr Lieben, wenn wir uns ausrichten und wir sagen, Herr, wir lassen das zu, dass du in uns Dinge sensibel machst, hochbringst, mit uns durchgehst, bearbeitest und hilfst zu verarbeiten, dann werden diese Türen geschlossen, durch die der Feind immer wieder in dein Leben, deine Beziehungen und unter uns Schaden anrichten kann. Wir müssen mal reden, sagt Gott zu uns. Und ich möchte dich ermutigen, dich darauf einzulassen. Es ist nicht eine Predigt, es werden insgesamt 5 Predigten sein. Weil ich glaube, wir brauchen diese Zeit, um Jesus an unser Herz heranzulassen. Dass seine Worte durchdringen können in unser Herz, damit innen etwas verändert wird, was nach außen kommt. Lass dich darauf ein, geh diesen Weg mit, mutig, bewusst und angstfrei und sei daran gesegnet. Amen. Ihr Lieben, wir haben jetzt eine Zeit des Lobpreises und ich möchte euch in zweierlei Hinsicht ermutigen zum Gebet miteinander und füreinander. Ich hoffe, wir haben Geschwister da, die Beten und Fürbitte und Segen euch anbieten können. Unter der Empore werden sie dann sein während des Lobpreises. 2 Dinge. Zum einen für diejenigen, die gespürt haben, ich bin verwundet. Es gibt den einen oder die eine Person hier in diesem Raum, das tut weh, was sie gesagt hat. Dann ist der erste Schritt, zu Jesus zu gehen und zu sagen, Herr, ich gebe dir meinen Schmerz. Ich bitte dich, dass du diesen Schmerz von mir nimmst. Das ist die eine Richtung. Und die andere Richtung, ich möchte euch bitten, wenn ihr spürt und merkt, ja, das ist so ein Thema, das ist so ein Thema. Ja, hoffentlich komme ich durch diese 5 Wochen gut durch. Entscheide ich heute zu sagen, nee, ich will nicht gut durchkommen, ich will verändert werden. Und wenn du merkst, dass dieses Reden deine Baustelle ist, dann geh heute zu einem Bruder, einer Schwester und sag, segne mich doch, dass ich in diesen Wochen, die vor mir liegen jetzt, erlebe, wie Jesus Tatsache Dinge verändert. Dass ich dann anders rausgehe aus diesem Prozess, als wie ich reingegangen bin. Das möchte ich euch ans Herz legen. Lasst uns Jesus anbeten.